Och, Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen.
Ja, herzlich willkommen mal wieder zu einer Kriegstagebuchfolge, die mir völlig den Veröffentlichungszeitplan durcheinander bringt. Aber scheiß drauf. Jetzt kriegt ihr halt die Woche wieder mal zwei Folgen oder so. Keine Ahnung, ich muss mal gucken, wie ich das jetzt hier alles hin und her schiebe. Der Taurus, da muss man mal wieder drüber reden. Also wir wollen über The Target Adaptive Unitary and Dispenser Robotic Ubiquity System. Die wollten einfach das Ding Taurus nennen. Die wollten es unbedingt Stier nennen und haben sich dann Backronym ausgesucht. Ubiquity. Also ein universal anpassbares Waffensystem, das robotisch fliegt. Nennst du allein Flugkörper. Ja, es gab ja jetzt einen Ausschuss, wo Daten geleakt sind bei T-Online. Es sind Daten geleakt worden, wo angeblich den Abgeordneten die Kinnlade runtergefallen ist. Jetzt muss ich aufpassen. Wir reden jetzt über Sachen, wo ich technisch gesehen dienstlich mitgearbeitet habe. Nicht mit dem Taurus. Der hing bei uns nur in der Nachbarfakultät im Foyer mal eine Weile rum. Sondern ich bin, was Geoinformationssysteme angeht, ein bisschen vorbelastet. Die bessere Hälfte hat mit den Geowissenschaften zu tun. Und ich habe dadurch dann immer das, kannst du mal kurz helfen hier, komische Software macht pro komische Ärger, kannst du mal Datenformat wandeln und so, schon im Studium unterstützt. Das heißt, ich kenne mich mit Geoinformationssystemen oder auch GIS-Systemen, naja, ich sag mal, auf administrativen Level relativ gut aus. Er sorgte dafür, dass ich während meiner Bundeswehrzeit, denn bei einer Übung hat man einfach die Geoinformationssysteme hingestellt, hat die entsprechenden Geografen nicht hingestellt. Und sagte, ja, hier, mach mal Karten, weswegen die Leute dann halt irgendwelche JPEGs auf Landkarten gezogen haben, weswegen du auf einmal so beim Reinzoomen so eine Panzerdivision in der Größe Mittelhessens hattest. Schon mal was von Vektordaten gehört? Nee, Herr Oberleutnant, woher wissen die das denn? Sind doch kein Geograf. Ja, also so Grundverständnis Computer. Zack, war ich auf einmal Kartenersteller. Hab damit auch übrigens ein Zertifikat nachher gekriegt. Also ich bin denn offiziell da so befähigt gewesen, mit diesem Kartensystem zu arbeiten. Und dieses Missionsplanungstool des Tauruses, da kommen wir dann gleich noch drauf, basiert auf einem der Kartentools, das ich damals genutzt habe. Das ist schon jetzt mehr als ein Jahrzehnt zuher. Deutlich. Also ich bin seit einem Jahrzehnt aus der Bundeswehr jetzt demnächst raus. Wir nähern uns jetzt eher so, dass, ist schon deutlich eine längere Zeit her, dass ich damit gearbeitet habe. Stellt sich jetzt halt raus, worüber berichtet wurde, dass den Abgeordneten die Kinnlade runtergefallen ist. Naja, wenn das so stimmt, was ich jetzt aus öffentlichen Quellen kriege, dann könnte es halt gut sein, dass ich mit einer Softwareversion gearbeitet habe, die deutlich dem Taurus-Missionsplaner entspricht. Worum geht's? Also es gibt jetzt die große Diskussion darüber, welche Taurus-Version man liefert. Es gibt quasi vier Möglichkeiten, den Taurus zu liefern. Offiziell redet man ja immer nur von dem Taurus KEPD 350. So, die gibt's allerdings in verschiedenen Varianten. Den normalen 350er. Und dann gibt es noch eine M-Version, Multiple Warhead oder MP-Version, Multiple Payload-Version. Es gibt also den mit dem festen Sprengkopf, der gegen so Brücken, gehärtete Ziele, das ist ja ein Bunkerknacker, dieser Flugkörper. Circa 500 Kilometer Reichweite und dafür gedacht, dass das Ding halt atombombensicher gehärtete Bunker anfliegt und ähnliches, dort sich durch den Beton quasi bohrt und dann nach Möglichkeit in der Kommandozentrale explodiert. So, das wurde halt, gerade im Bereich Golfkrieg hat man ja gesehen, Saddam Hussein hat sich gerne verbunkert. Die Amerikaner hatten damals Flugkörper dann aus alten Artillerierohren gebaut, weil die gehärtet waren und dann entsprechend den Beton durchschlagen konnten. Und man hat halt entsprechend angefangen, so Sachen entwickeln zu wollen, weil man gemerkt hat, naja, ne, Stahlbeton ist gar nicht so teuer. Gegner fangen an, sich zu verbuddeln. So, und die Taurus-Version hier, die meisten kennen, ist halt genau die Version. Jetzt gibt es halt noch eine, wo man halt einfach keinen Sprengkörper von sich aus drin hat, sondern eine, ich sag mal, einen freien Gestaltungsraum für den Innenarchitekten für Waffen hat, wo halt jetzt Platz ist. Man hat überlegt, hier eine EMP-Version zu bauen, haben die Briten mit rum experimentiert. Da waren es die Franzosen. Dort hat man halt quasi versucht, so einen EMP-Generator einzubauen, um Elektronik zu zerstören. Oder man hat so Streumunition, um Flugplätze zu zerstören, eingebauen können. Oder wenn man sich überlegt, der Tornado geht aus dem Dienst, wir wollen denn doch bei den Amerikanern noch an der Teilhabe, was die Atomwaffen angeht, könnte man bestimmt, wenn man kreativ ist, dort auch so eine Atomwaffe einbauen, vom Platz her. Weiß ich jetzt nicht, ob es passen würde, aber so grundsätzlich ist das halt einfach quasi, der Taurus bringt halt das, was du in den reinsteckst, zum Ziel. Das ist die Version Modular Payload. Ne, könnte man jetzt auch überlegen, ich baue da ein paar Drohnen ein, die ich dann abwerfe über dem Ziel, um dann halt mit Drohnen Aufklärung zu betreiben. Das wäre alles denkbar mit sowas. So, das sind diese zwei Versionen. Also einmal mit fest verbauten Gefechtskopf und einmal die Version quasi ein leerer Raum, wo man selber was einrüstet. So, und die kann ich jetzt in zwei verschiedenen Varianten auch schießen, was die Steuerung angeht. Einmal in diesem supergelenken, Geodaten aufbearbeiteten Tiefflug, wo ich dem Flugkörper genau mitgebe, wo er langfliegen muss, wo dann eine Stromleitung ist, dass er da nicht reinfliegt, wo hohe Bäume sind. Das ist beim Tiefflug dann auch ein Problem. Ja, dass man da halt genauso plant, dass er so tief wie möglich, aber so hoch wie nötig fliegt und sich dann halt nach Möglichkeit, wenn man weiß, wo der Gegner Radarstellung hat, dass er dann an den Radarstellungen so vorbeifliegt, dass er dann halt idealerweise in einem Tal ist, dass man ihn nicht aufklären kann und so weiter und so fort. Dass er dann halt in dem idealen Winkel ins Ziel einschlägt. Das ist halt so die komplizierte, auf Geodaten basierende Version der Planung. Und dann gibt es die andere, du gibst einfach Koordinaten ein und sagst, ja, da bitte einschlagen. Und dann fliegt er halt auf einer sicheren Flughöhe. Einfach da stumpf, man kann vielleicht noch ein paar Wegpunkte zusätzlich eingeben und sagen, ja, hier von links nach rechts und dann von oben nach unten und dann rein da. So, das sind diese beiden Versionen. Einmal diese Hochwertprogrammierung und halt diese, Knallbumm, hier ist eine Koordinate, rein damit. Und es geht halt hauptsächlich um diese Hochwertprogrammierung in dieser ganzen Taurus-Debatte. Man braucht dort Fachwissen, Spezialwissen, das nicht so leicht zu erhalten ist, um diese Missionsplanung zu machen. Und jetzt kommt der Punkt, wo ich vorsichtig sein muss, weil ich komme jetzt hier in Bereiche, mit denen ich auch regelmäßig arbeite. Ich arbeite auch bei Kunden immer noch regelmäßig mit diesen Systemen, weil wenn man jetzt nämlich mal bei ResearchGate, ich verlinke es euch, nach dem zentralen Missionsplanung für die modulare Abstandswaffe Taurus KIPD guckt, 350, aus dem Januar 2008 vom Autor Tim Holoff, gibt es den Report, der online gestellt ist, ist einfach nur eine Kopie eines Zeitungsartikels, der über die Entwicklung der Firma ESG, die auch noch da ist, die hat diese Missionsplanungssoftware geschrieben. Und er ist der Leiter der Geschäftsführer, Geschäftseinheit Geoinformation, Fernerkundung und Projektleiter ZMP Taurus und Elektroniksystem GmbH. Und der Diplom-Ingenieur Christian Stetter, Systemingenieur, die haben da über diese Fernaufklärungs- und über diese Programmiereinheit eine Arbeit geschrieben, die rausgekommen ist in der Zeitung. Das ist übrigens 2017 online gestellt. Ist in einer Zeitung erschienen. Welche ist das denn eigentlich? Ich kann das Layout jetzt gerade nicht erkennen, welche Zeitung das Original mal war. Jedenfalls ist es ein Zeitungsscan, der hier frei verfüglich ist. Und im Endeffekt beschreibt er hier, dass die ZMP-Software besteht aus handelsüblichen als auch ZMP-spezifischen Komponenten. Die handelsübliche Software ist das Geoinformationssystem GIS Software GeoMedia Professional von Intergraph. Ich bin damals eher mit ArcGIS unterwegs gewesen, wobei jetzt ja OpenGIS gar nicht so schlecht ist. Und dem Geodatenmanagement-Software GeoBroker, auch von ISG, selber entwickelt mit Benutzerverwaltung. Man konnte also den GeoBroker von denen standardmäßig nutzen. Das ist also eine IP von denen gewesen. Und dann Datenbankmanagement-Software Oracle und eine Backup-Software Networker von Legato. Da hat man jetzt einen Workflow-Manager noch zusätzlich programmiert, einen 3D-Editor für den Flugprofile und ein IBN-Abvalidierungstool mit Gütefaktorberechnung, einen Infrarot-Ansichtsgenerator, um zu sehen, was für Wärmesignaturen irgendwo wären, und ein Datenbasis-Extort-Tool. Die Software läuft unter Windows 2003 Server und Windows 2000 die Clients. Das Ganze basiert darauf, dass man einen vollständig redundanten ausgelegten Servercluster mit zwei Servern, RAID 5 mit ca. 2,5 Terabyte Plattenspeicher, zwei 24-Port-Switches und zwei LTO-2-Bandarchiven und fünf Arbeitsplätze mit leistungsfähigen Workstations und 23 Zoll TFT-Monitoren. Ein ähnliches System wurde übrigens auch verwendet von den Spaniern. Dort dann mit einer englischen Benutzeroberfläche unter der Abkürzung CLAIX, Centro Logistico de Armamento y Experimentación, für die auf der Luftwaffenbasis Madrid ausgeliefert. Sowie es gibt noch ein paar Arbeitsplätze, die ähnlich fungieren. Und zwar einmal im Geoinfosys. Denn bei der Bundeswehr gibt es hier eine modifizierte Form für das Gefechtssimulationszentrum des Heeres und vier Arbeitsplätze beim Kommando Spezialkräfte zum Erzeugen von Karten. Also auf diesem, ich sag mal, Softwarepaket basierend gibt es noch mehrere andere Abwandlungen, die natürlich jetzt nicht den Taurus programmieren können, aber die quasi einer Militarisierung einer bestehenden GIS-Software basieren. Das für Infosys SK, was das Heer ja eingesetzt hat, das Führungs- und Informationssystem Streitkräfte ist das nicht H, ne? Für Infosys SK, oh Gott, dieser Bundeswehr-Abkürzungsfilme. Ne, das ist ja dann basierend auf einem Konkurrenzprodukt gewesen, also auch Geoinformationssystem. Es ist jetzt keine hohe Geheimhaltungskunst, dass man, um Kartendaten zu verwenden, Geoinformationssysteme braucht. Ne? Das ein Kartenerstellungstool braucht man zum Erstellen von Karten. Gibt es meistens eine Version, dass man halt irgendwie eine Software eines Herstellers modular irgendwo noch ein Plugin reinflanscht, damit es das tut, was man jetzt für die militärische Mission braucht. Jetzt haben wir hier das interessante Problem. Es gibt von diesem Programmiersystem anscheinend in der Luftwaffe exakt eins. In dem Luftwaffenstützpunkt, wo die Eurofighter mit der Taurus stationiert sind. Das heißt, wir haben hier ein Hochwertziel, wenn der Gegner es angreifen würde, wäre halt Essig. Der Nachteil ist aber auch, wir haben eh nur einen Stützpunkt, wo die Eurofighter stehen. Das heißt, dass dort das Entwicklungssystem halt einmal steht, ja, ist doof. Ne? Georedundanzen und so, das ist so der Thema, wo ich mich ja auch in der Arbeit mit beschäftige. Und halt auch, ja, wir haben ja hier noch einen Windows XP-Server, Windows 2003, Windows 2000-Server. Das sind immer wieder, das ist jetzt der Punkt, wo ich nicht verstehe, dass den Abgeordneten die Kinnlade runterfällt. Das ist das, was immer wieder in der IT-Welt vorkommt. Da hat jemand irgendeine teure Bums-Spezialsoftware gekauft, die halt irgendetwas macht. Ist ja völlig egal, ja? Den Kantinen-Speiseplan ausdrucken, Zeiterfassung ist da immer sehr beliebt. Irgendwelche Monitoring, Drucker, Patronennachbestellung, Rechnungslegung, Gehaltsabrechnung, sucht euch was aus. Wird bei euch in der Firma auch so ein System geben. Ja, hat man irgendwann mal so eine kommerzielle Software gekauft, hat den Geschäftsprozess oder in diesem Fall den militärischen Prozess drumherum designt. Die Software macht auch genau das, was sie tun muss. Man hat dafür Lizenzen gekauft, man hat die Software eingekauft, man hat jetzt Programmierer beschäftigt, die diesen Bums so umprogrammiert haben, dass es halt das tut, was es soll. Ja, und dann läuft die Kiste ja. So, und jetzt, ne, Windows, der Artikel ist von 2007. 2007 war auch ein Windows-Server 2003 nicht unbedingt das Neueste vom Neuen und ein Windows 2000-Rechner jetzt auch nicht. es war noch im Support. Jetzt nicht so sein, dass wir hier da veraltetes Zeug eingekauft haben. Es war halt nur so die Vorgängergeneration von dem, was man vielleicht hätte verwenden können. So, und jetzt hat man halt da, ne, weil man kannte sich ja damit aus. Man hat ja Programmierer gehabt, die Software läuft gut. Warum soll ich die neueste Version des Betriebssystems nehmen? Ne? Das ist ja alles noch neu. Ich nehme die Version, mit der ich mich auskenne und stelle fest dann, oh, upsi, 20 Jahre später, so ungefähr, ne, jetzt sind es nur 17 Jahre. 17 Jahre später, oh, ich habe ja die ganze Software, die ist ja customized. Der Hersteller von diesem Geoinformationssystem existiert übrigens auch noch. Das ist auch noch immer beliebt, dass solche Firmen dann noch pleite gehen und dann die Software gar nicht mehr weiterentwickelt wird. Aber die haben die weiterentwickelt. Jetzt kommt jetzt jemand her und sagt, ja, ich hätte gerne die Systeme, die könnten wir abgeben. Wir könnten ja den ganzen Bums in der Luftwaffenkaserne in Container packen und dann in die Ukraine schaffen. Ja, wäre jetzt halt für die Ukraine ein bisschen doof. Sie müssten sich jetzt mit deutscher Benutzeroberfläche und komischen deutschen Datenformaten auseinandersetzen. Aber das wäre auch möglich. Jetzt wird wahrscheinlich dann das Geoinformationsamt, Geoinfo, wie heißt die Abteilung aktuell, ist ja egal, die Kartenersteller der deutschen Bundeswehr aus allen Wolken fallen und sagen, Karten über die Ukraine haben wir ja nicht. Müssten wir jetzt erstmal noch Daten bauen. Es wäre ja immer total überraschend, wenn so eine Anforderung kommt. Aber man könnte auch diese Kartendaten liefern und so weiter. Nur die Luftwaffe könnte dann halt ihren Taurus nur noch in diesem fliegt blöd von den Wegpunkt an Modus verwenden. Weil dieses coole, geile 3D-basierte Kartenerstellungstool, wie gesagt, ich verlinke euch den Artikel mit Screenshots, könnt ihr selber werten, wie geil ihr das Software findet. In 2024, 2007 war das vielleicht geil, aber naja, heutzutage. Naja, auf jeden Fall müsste man diese Software ja nochmal nachbauen oder kopieren. Jetzt ist es ein bisschen schwierig, noch eine Lizenz für Windows 2000 zu kaufen bei Microsoft. Die gucken einen ein wenig deppert an. Gut, die Bundeswehr hatte so Generallizenzen. Ich glaube, ich habe irgendwo auch nochmal in irgendeinem Notizbuch bestimmt so einen Lizenzschlüssel. Die waren damals noch recht geil. Da hat dann Microsoft, hat das Windows auch sofort gesagt, jawohl, habe verstanden, ich gehöre dem Militär, ich rede nicht mehr, halte die Schnauze, schönen Tag noch, hinsetzen, Ruhe. Relativ geile Lizenzen. So eine Lizenz wird man bestimmt irgendwo noch einen Schlüssel für rumfliegen haben. Das heißt, man so ein Windows 2000, wenn man ein Originalmedium noch findet, kriegt man noch installiert. Find aber heute auch mal Hardware, auf der ein Windows 2000 unfallfrei läuft. So, und dann musst du jetzt eine alte Version dieser Software auftreiben. Die haben da hoffentlich noch die Originalinstallationsmedien. Finde übrigens heutzutage nochmal ein CD-Laufwerk und dann hab noch Glück, dass die CD nicht mit CD rot, ne, das ist ja auch so ein Problem, dass alte CDs irgendwann zerfleddern. Dann installierst du die und dann brauchst du also jetzt nur die Originalsoftware des Herstellers. Ne, soweit, das kriegen wir noch hin. Ja, Original Windows-Medium irgendwo auftreiben, noch eine Lizenz sich irgendwo organisieren, Hardware, auf dem der Scheiß läuft, die Software noch installieren. Wenn du Glück hast, dass denn der Registrierungsserver von der Software noch online ist, die meisten so Geoinfosystem-Scheiße braucht ja auch dann noch wieder so eine Online-Verifikation der Lizenz. Und das kann der Hersteller wahrscheinlich 17 Jahre später auch nicht mehr rauspatchen, weil die gar nicht mehr wissen, wie der Original-Source-Code aussieht. Ja, und jetzt kommen wir zum Problem dieser Sonderanpassung. Hat denn der Hersteller noch den Source-Code, diese Plugins, 17 Jahre später, dass das noch alles funktioniert? Ja, okay, wenn, dann kriegt man das alles wieder aufgebaut, dann hat man das Ganze wieder. Also das ist noch der einfachste Fall, ja, dass wir also ein zweites System bauen, das auf den Sachen von 2007 basiert. Das ist in IT-technisch schon herausfordernd. Jetzt kann man natürlich überlegen, das habe ich dann halt leider diese Diskussion auch öfters mit Kunden, man virtualisiert das Ganze, man zieht den ganzen Bums halt einfach mal um auf einen anderen Server. Dann hat man schon mal die Hardware-Kompatibilitätsprobleme vielleicht mit ein bisschen Glück weg. Aber jetzt kommt es ja an die Anpassung. Jetzt, wenn es auf einmal darum geht, dass der Scheiß nicht mehr auf Deutsch sein soll, sondern bitte auf Ukrainisch, dass die Ukrainer halt nicht erstmal einen Deutschkurs mit Bundeswehr-Abküfi machen müssen, um dann zu verstehen, was sie da rumklicken müssen, dann wird's spannend. Und dann muss man sich jetzt überlegen, wir sind hier in einer aktiven Kriegssituation mit Cyberangriffen des Gegners. Ich muss dort größere Datenmengen in so ein Planungstool rein und rauskriegen. Will ich mir da wirklich ein Windows 2000 Client und ein Windows 2003 Server ans Bein binden, IT-Security technisch? Ich weiß es nicht. Das ist halt so ein klassisches Problem, das habe ich halt immer wieder bei Kunden und in Situationen, dass man halt gerade bei Systemen, wo man denkt, oh, das läuft ja, einfach mal 20 Jahre, okay, in diesem Fall nur 17 Jahre, das Updaten vergisst. Ja, man muss halt auch mal regelmäßig so ein System auf einen neueren Stand heben. Und da ist anscheinend jetzt den Abgeordneten die Kinnlade in diesem Untersuchungsausschuss rauskommen. Wobei Untersuchungsausschuss ist ja auch schon recht großzügig. Da waren angeblich über 100 Leute in dieser Anhörung. Ich nenne das nicht mehr Anhörung, ich nenne das Konferenz. Das Ding ist ja größer als so manche Konferenz, auf die man geht. Und da sind jetzt halt Details bei T-Online geleakt worden und alle regen sich drüber auf. Oh Gott, wie hätte sowas passieren können? Ich denke mir nur so, jupp, ich nenne sowas Montag. Ja, ich mache ja nicht umsonst Incident Response. Irgendwo müssen Incidents hier herkommen. Und kleinen Tipp, die fangen nicht bei dem neuesten Betriebssystem meistens an. Ja, spannend. Ne? Und wie gesagt, wer mal die Luftwaffe kriegsuntauglich schießen will, muss da eigentlich nicht sonderlich viel Aufwand treiben. Zwei Windows 2003 Server treffen in einem Gebäude sollte reichen. Ja, ne? Also so viel zu den deutschen Hightech-Waffen. Läuft alles auf einer etwas älteren Software und alles streng geheim, so geheim, dass man die Teile entsprechend im ResearchGate findet. Ich verlinke euch auch nochmal einen Artikel, auf den sich zitiert wird, über GIS für Verteidigung und Sicherheit, wo es dann auch allgemein über Geoinformationssysteme in der im Militär geht. Das Interessante hier ist immer, dass die ganzen Dinger ja eigentlich immer Web und Internet brauchen, um sich Kartendaten zu ziehen. Wo halt übrigens auch das Militär noch nie so richtig drüber nachgedacht hat. Ne? Wie arbeite ich mit großen Kartendaten, wenn ich davon ausgehe, dass der Gegner vielleicht mir was Böses will? Ich meine, mal so einen Berg von links nach rechts verschieben, hier mal ein Fels oder ein Tal mehr oder weniger, man kann sich da ja was vorstellen. Oder ich schleuse halt gleich Schadcode mit in diesen Kartenmaterialien von links nach rechts ein. Ist relativ spannend, aber ist auch ein spannendes Thema so privat, wenn man mal gucken will, wo sind Naturschutzgebiete und so. Diese Shapefiles kriegt man ja auch ohne weiteres im Internet runtergeladen. Und ja, Informationen zu deutschen geheimen Waffensystemen findet man halt auch bei ResearchGate. Ja, so viel zu dieser kleinen Sonderfolge zum Thema Taurus. Ich verschiebe die nachfolgenden Sendungen einfach. Das werdet ihr jetzt Mittwoch hören. Und dann schauen wir mal, basteln wir mal Easter Egg und so. Ja, dann, also bleibt gesund. Lasst euch nicht von gegnerischen Abstands, Robotik, YubiKey, sonst was Waffen treffen. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen guten Kommentar nach. Und wenn sie euch nicht gefallen hat, dann steckt sie doch als modulare Payload in einen Taurus MP und jagt sie bei einem eurer Gegner vorbei. Also, bis dann, einen schönen Tag noch, alles Gute, ciao, ciao, euer Sven.